In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest heute am Donnerstag, 14. April 2022. Zusammengestellt bei Radio Dreigland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zum Themenüberblick. Erster Prozesstag vor dem Freiburger Landgericht gegen Dubravko Mandic. Am Mittwoch, 13. April, begann vor dem Freiburger Landgericht der Prozess gegen den bekannten Rechtsaußenanwalt Mandic, der seit einiger Zeit nicht mehr Teil der AfD ist und nun auch aus dem Freiburger Gemeinderat ausgetreten ist. Auf Männer zugeschnittene Suchtprävention. 3/4 aller vollzogenen Suizide werden von männlich sozialisierten Personen begangen. Warnstreik bei der SWEG in der Ortenau.
Richter Klein schlug erst einmal vor, den Prozess wegen den mutmaßlichen Facebook-Beleidigungen einzustellen. Warum das denn?
Also in seiner ersten Begründung, warum das einzustellen sei, ist, da der gefährliche Körper, die gefährliche Körperverletzung die deutlich schwerwiegendere Tat ist, und da kann man dann eben kleinere oder nicht so wilde Taten eben einstellen. Aber die Staatsanwaltschaft hat sich darauf nicht eingelassen, und für so eine Einstellung müssen eben alle Prozessbeteiligten zustimmen. Und dann kam tatsächlich sehr überraschend die Anmerkung von dem Vorsitzenden Klein, eben von der 11. Strafkammer vom Landgericht, dass er der Meinung sei, dass es keine form- und fristgerechten Strafanträge gestellt worden seien damals.
Warum das nicht?
Mandic postete eben im November 2015 diese Fotomontage, und die Anzeigen kamen aber erst im März 2016. Eine Beleidigung ist ein Antragsdelikt. Das heißt, diese muss binnen 3 Monaten eben, nachdem man diese Beleidigung bekommen hat, anzeigen. Ansonsten gibt es keine Strafverfolgung mehr. Und in der Aufsicht oder in der Wahrnehmung des Richters Dr. Klein hätten diese ganzen Politiker, unter anderem eben Cem Özdemir, Claudia Roth, Hofreiter, Joachim Gauck, schon an dem ersten Tag, als der Nazi Mandic das postete, davon in Kenntnis haben können, denn er hätte denn er hat es ja öffentlich geteilt, für jeden einsehbar, und somit hätten das dann auch die Adressaten am selben Tag erfahren können.
Das ist wohl etwas viel verlangt von diesen Politikern, dass sie die Facebook-Seite von einem Provinz-Nazi so verfolgen, oder?
Definitiv. Das auf jeden Fall. Aber also Mandic und seine Verteidigung, einmal auch wieder Rechtsanwalt Lober aus Köln, den wir ja schon bei dem Prozess um die Kaiserstuhlbrücke, um den Angriff auf diesen Radfahrer erlebt hatten, und noch eine Rechtsanwältin, Silvia Schwab, aus der Nähe von Karlsruhe, spezialisiert für eben Berufungsfälle, nahmen halt diese Argumentation sehr dankbar an und versuchten dann auch darauf zu pochen, dass Mandics Post auf Facebook eine enorme Reichweite haben. Und Dr. Klein ging auch drauf, sagte, dass ja sogar die Adressaten auf diesem Bild ja getaggt worden seien, und erklärt das damit, dass neben diesem Bild ja einzelne Punkte auch auf die Gesichter der beteiligten Politiker gesetzt worden sind. Allerdings hat er sie nicht verlinkt mit deren Facebook-Profil, sondern ich mag jetzt gar nicht die Beleidigungen oder Verschmähungen, die er da mit den Namen angestellt hat, wiedergeben. Aber er hat eben so Schmähnamen für die einzelnen Politikern da gesetzt und einfach nur diese Tags hingesetzt. Wenn man halt auf diesen Schmähnamen ging, konnte man sehen, wen er da meinte.
Es ging jetzt also beim Prozess sehr viel um Facebook und die Funktionsweise und ob die Betroffenen das Ganze schon deutlich früher hätten mitkriegen können, ob sie damit auch früher hätten Anzeige stellen müssen. Die Staatsanwaltschaft hat sich aber auf die Argumentation des Richters Klein nicht eingelassen.
Nein, das ist ja auch eine total absurde Argumentation, die da von Herrn Klein aufgemacht worden ist. Also haben wir den ganzen Tag, wurde im Gerichtssaal erst gemutmaßt und noch zwei Polizeizeugen vernommen, und der Kern aller Vernehmungen waren eher über die Funktionsweise von Facebook. Ein sehr absurder Prozesstag, den ich da miterleben durfte.
Der Prozess, da klingt jetzt so ein bisschen danach, als ob Richter Klein Wege gesucht hat, das Ganze ein bisschen klein zu halten und jetzt Mandic nicht allzu sehr, allzu schwer zu verurteilen. Stimmt das?
Definitiv. Also die Einschätzung hatte ich auch, und eben um zum Beispiel herauszufinden, seit ab wann denn diese Politiker, die eben Strafantrag gestellt haben, von dieser Beleidigung wussten, stellte die Staatsanwaltschaft den Antrag, doch eben diese selber zu befragen. Aber auch Herr Klein wollte das erst nicht tun, denn der Vorfall ist jetzt schon über 6 Jahre her, und da war er der Auffassung, dass man das da nach so einer langer Zeit eben nicht mehr weiß, und war jetzt nicht so motiviert, am Anfang eben die Leute, die den Strafantrag gestellt haben, noch zu befragen. Aber nun wird er, also er wird ihn jetzt, er schreibt es jetzt dann doch noch an und fragt dann doch gerade bei den AntragstellerInnen, die diesen Strafantrag wegen Beleidigung gestellt haben, nun doch persönlich nach.
Wie hat sich Mandic vor dem Gericht präsentiert?
Mandic hat recht wenig geredet, was man sonst nicht so von ihm vor Gericht kennt. Ansonsten hat er sehr viel eben seine zwei Strafverteidiger da für sich reden lassen.
Wie geht's nun weiter?
Am 27.04. ist dann der zweite Verhandlungstag, und dort soll es dann im besten Fall die Rückmeldung der StrafantragsstellerInnen geben, und dann soll auch schon die Beweisaufnahme für eben den Fall der Kaiserstuhlbrücke stattfinden, wo eben Mandic mit seinem Kompagnon Robert H. Im Gemeinderatswahlkampf mehrere Leute eben angegriffen hatte auf der Kaiserstuhlbrücke.
Aber wenn man jetzt den ersten Prozesstag verfolgt hat, gibt es zumindest die Befürchtung, dass diese Brutalität des Angriffs damals vielleicht eventuell auch vor dem Landgericht nicht ganz so ernst genommen werden könnte, oder?
Das kann ich jetzt schwer einschätzen. Ich hoffe noch nicht. Es gibt ja auch noch die Nebenklage, also der betroffene Fahrradfahrer, der ja eben mit von Robert H. mit der Zange niedergeschlagen worden ist und dann mit mehreren Pfefferspray und Gelstößen malträtiert wurde, ist auch als Nebenkläger vertreten durch Michael Moos diesmal im Prozess geschehen da. Und da werden sie natürlich dem das auch herausstellen, dass es eben ein feiger und schwerer und gefährlicher Angriff war.
Wir beziehungsweise du werden das Ganze auf jeden Fall auch weiter von Radio Dreieckland aus verfolgen. Ja, Flo, soweit dir vielen Dank für den Bericht vom ersten Prozesstag vor dem Freiburger Landgericht. Dort wurden zwei Berufungen verhandelt von Dubravko Mandić. Diesmal ging es hauptsächlich um die Facebook-Beleidigungen und um die Funktionsweise von Facebook.
Ja, als erstes sprechen wir doch vielleicht gleich über die Gründe. 73% aller Suizide in der Schweiz werden von Männern begangen. Warum sind männlich sozialisierte Personen eher suizidgefährdet?
Ja, da gibt es eigentlich ein Bündel an Hintergründen. Ein ganz gewichtiger Grund ist, dass wir annehmen müssen, dass bei 70% ungefähr aller Suizide eine Depression dahinter liegt. Und wenn eine Depression erkannt, gut behandelt und versorgt wird, ist natürlich dann das Suizidrisiko geringer. Wenn sie nicht so gut erkannt, behandelt und versorgt wird, ist das Suizidrisiko höher. Und das ist leider bei Männern der Fall, weil Depressionen doch noch sehr häufig Frauen zugeordnet werden und bei Männern auch ein bisschen eine andere Symptomatik haben. Wir sprechen da von Male Depression. Und die geht weniger in das so allgemein verbreitete Bild der Niedergeschlagenheit des Rückzugs rein, sondern da ist durchaus auch eine Aggression mit verbunden, also ein externalisierendes Verhalten, das dann häufig von der Umgebung, aber auch zum Teil von Fachleuten, von medizinischem Personal nicht als Depression erkannt wird und entsprechend dann nicht so gut versorgt behandelt wird. Also das ist mal ein wichtiger Punkt. Und wenn es dann so eine Disposition gibt, kommt natürlich die männliche Biografie, die männliche Sozialisation dazu. Das heißt, die Tendenz, so ein bisschen für ultimative Klärungen zu sorgen. Also man greift als Mann zu härteren Mitteln, die nicht revidierbar sind, also wenig Methoden, aus denen man nochmal zurückgeholt werden kann ins Leben, sondern eher ultimative Methoden, aus denen es auch kein Zurück gibt. Und das mag durchaus natürlich was mit Männlichkeit, männlichen Sozialisationen zu tun haben.
Es ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass der Zugang zu Suizidmöglichkeiten, also beispielsweise der Zugang zu Feuerwaffen, die Suizidrate erhöhen kann. Ein Beispiel hier aus Bern sind die Netze, welche vor einigen Jahren unter die hohen Brücken gespannt wurden. Diese Netze sollen dazu beigetragen haben, dass die Suizidrate in Bern gesunken ist. Haben Männer vielleicht auch schlicht einfacheren Zugang zu Möglichkeiten zum Suizid und sind sie vielleicht auch einfach erfolgreicher beim Vollenden eines Suizidversuches als Frauen?
Ja, also erfolgreicher sind sie allemal, leider. Also in Deutschland sprechen wir davon, dass auf 3 Versuche einer Frau ein Versuch eines Mannes kommt. Aber bei der tödlichen Umsetzung sind sie dann 3-mal erfolgreicher. Also das ist sicher ein ganz wesentlicher Punkt. Und Sie haben jetzt den Bereich der primären Suizidprävention angesprochen, also die Zugänglichkeit von Suizidmöglichkeiten, von Suizidmethoden zu verhindern. Das ist natürlich eine ganz, ganz wesentliche Sache. Also Brücken, Türme, Hochhäuser sicherer machen gehört dazu. Auch Bahnlinien, beispielsweise an psychiatrischen Kliniken, an denen eine Bahnlinie oder eine Straßenbahnlinie vorbeifährt, dafür eine gute Abschirmung zu sorgen. Das verhindert natürlich den Suizid im Akutfall. Man gewinnt Zeit als Suizidant, aber natürlich auch in der Begleitung von diesen Menschen. Und dadurch kann man einiges an Suiziden auch verhindern. Also das ist der Bereich der primären Suizidprävention. Alles, was sich jetzt sozusagen, sagen wir mal, ganz individualisiert an Suizidanten wendet, ist im Durchschnitt dann weniger erfolgreich. Also die primäre Suizidprävention ist ein ganz wichtiger Punkt. Und zur Zugänglichkeit gehört natürlich auch dann die Berufszugehörigkeit. Also es gibt bestimmte Berufsgruppen, die sind einfach stärker von Suiziden betroffen. Also alle Berufsgruppen, die Zugang zu Giften haben, denen man sich vergiften kann. Also auch im ärztlichen, im Apothekerbereich, Umgang mit Waffen, also vom Jäger über den Schützen bis hin zum Soldaten, Polizei, die Blaulichtberufe. Es gibt aber auch einfach Berufsgruppen, die sind durch ein ganz hohes psychosoziales Risiko gekennzeichnet. Also Blaulichtberufe haben nicht immer zwangsläufig schon Zugang zu Waffen, sondern die haben einen ganz starken psychosozialen Stress. Sie erleben ganz schlimme Unfälle, Ereignisse, die auch an der eigenen Psyche fressen. Die Resilienz der Männer an der Stelle ist scheinbar auch ein bisschen geringer, was wieder mit dem Männlichkeitsbild zu tun haben kann.
Im deutschen Bundesland Baden-Württemberg haben Sie das Projekt Männerbezogene Suizidprävention geleitet. Was haben Sie dabei herausgefunden? Also wie könnte eine gendersensible Suizidprävention aussehen?
Ja, der Hintergrund dieses Projekts war ein Männergesundheitsbericht für unser Bundesland. Und die bessere Suizidprävention für Männer war damals auch eine Ableitung aus den Daten. Es war eine Forderung, da was zu tun. Wir sind auf ein altes bekanntes Phänomen gestoßen, nämlich den sogenannten Gender Gap in der Beratung, in der Prävention. Also obwohl der Anteil der Männer dreimal höher ist als der der Frauen, ist es in der Beratungssituation gerade umgekehrt. Also hier gibt es sehr viele Beratungseinrichtungen unter dem Label Arbeitskreis Leben, also Beratung, Unterstützung in Lebenskrisen. Dort finden wir dreimal mehr Frauen als Männer, obwohl das Verhältnis ja eigentlich gerade umgekehrt sein müsste. Und es ist einfach so, wenn man jetzt sagt, wir wollen uns für Männer öffnen, reicht es natürlich nicht, dann zu sagen, wir laden die Männer ein, zu uns zu kommen, sondern man muss dorthin gehen, wo Männer sind. Man muss zugänglicher werden. Das ist auch eine Frage der Darstellung. Viele Beratungseinrichtungen sind einfach auch durch das Beratungspersonal weiblich assoziiert, sodass manche Männer nicht auf die Idee kommen, dass sie dort was für sich finden. Das ist das eine. Also was kann ich als Einrichtung, als Beratungseinrichtung, Präventionseinrichtung tun, um hier wahrgenommen zu werden und mich zu öffnen, auf Männer zuzugehen, zugänglich zu werden? Und das andere ist natürlich, dass Männer umgekehrt auch solche Angebote wahrnehmen können, besser wahrnehmen können, wenn sie denn informiert sind, dass es tatsächlich sowas wie Depression auch auf der Männerseite gibt. Also dass sie sozusagen auch wissen, wo sie mit bestimmten Problemlagen dann hingehen können. Also es ist auch eine Informationsfrage. Und damit müssen wir auch wieder dorthin gehen, wo Männer sind, in Betriebe, in Zusammenhänge, wo Männer leben, in ihrem Alltag. Dort muss sie das erreichen. Es hilft wenig, jetzt ein Plakat an die Bushaltestelle zu hängen. Das ist nicht ganz verkehrt, aber es ist noch zu wenig. Also man muss mehr auf die Männer zugehen, die Männer positiv adressieren. Also es ist immer verkehrt zu sagen, Männer müssen sich mehr um sich selber kümmern, sondern es ist eine Einladung, eine Erlaubnis. Männer dürfen sich um sich selber kümmern an der Stelle.
Sie haben schon mehrfach das klassische Männerbild angesprochen. Trägt dieses vielleicht auch dazu bei, dass die Unterstützungsangebote, die Hand, die ausgestreckt wird für Männer, die vielleicht suizidgefährdet sind, dass diese Männer dieses Angebot auch weniger annehmen können?
Naja, ich glaube, es ist eher ein Wechselspiel. Also zum einen gibt es weniger Angebot für Männer, auch weniger Angebote, die direkt männlich adressiert sind. Und zum anderen sind es Männer weniger geübt und gewohnt, solche Angebote wahrzunehmen. Auf der Seite der Frauen wurde einfach in der Vergangenheit schon auch mehr investiert. Da wurde mehr getan, beginnend mit Mütterschulen vor über 100 Jahren, wo man Mütter, wo man Frauen adressiert hat für diese ganzen psychosozialen Fähigkeiten. Auf der Männerseite hat man da vielleicht einfach auch noch zu wenig investiert, sodass es eher ein Wechselspiel ist, glaube ich. Also die soziale Infrastruktur ist nicht so männerorientiert. Wir sprechen dann von einem male-friendly Service. Das ist oft noch nicht so der Fall. Man macht Männer eher individuell für ihr Nicht-Beratungssuchverhalten verantwortlich und hat weniger das Bild, dass wir uns da insgesamt verändern müssen. Also die Einrichtungen müssen ihren Teil dazu tun und natürlich Männer müssen auch ihren Teil dazu tun. Aber es hilft wenig, sozusagen da Ping-Pong zu spielen und den Ball jeweils ins andere Feld zu legen. Das bringt einfach nichts, sondern beides muss sich miteinander entwickeln. Also Männer müssen zugänglicher werden und offener werden, aber auch die Einrichtungen müssen zugänglicher und offener werden.
Braucht es somit vielleicht auch einfach eine erhöhte Sensibilität in Bildungsinstitutionen, in Schulen, damit Probleme gar nicht erst zu etwas sehr Großem auswachsen?
Naja, also erfreulicherweise ist es ja so, dass die Suizidzahlen insgesamt zurückgehen. Und das zeigt ja auch, dass durch präventive Bemühungen tatsächlich was zu erreichen ist. Also noch vor 50 Jahren war die Suizidrate bis doppelt so hoch wie heute. Was sich allerdings trotz dieses positiven Bildes nicht verändert hat, ist, dass der Abstand zwischen Männern und Frauen ungefähr noch gleich bleibt. Das heißt, wir haben diesen Gender Gap immer noch drin. Und positiv formuliert kann man sagen, also Prävention wirkt. Sie wirkt eben noch immer nicht so geschlechterspezifisch, wie es eigentlich von der Problemlage her sein müsste. Und an der Stelle müssten wir tun. Die Probleme haben wir im Moment einfach, dass mehr Männer betroffen sind. Und dann müssten wir uns eben auch mehr um diese Aufgabe kümmern.
Wir haben jetzt vor allem über Institutionen gesprochen. Inwiefern könnte aber ich als Person jetzt, egal welchen Geschlechtes, diese Anstrengungen unterstützen?
Also als Einzelperson in der Familie, im Freundesbekanntenkreis, im Kreis der Kollegen, Kolleginnen, ist es natürlich wichtig zu sehen, dass Männer genauso wie Frauen von Depressionen, von Burnout betroffen sind. Und es brauchen, dass sie so ein bisschen an die Hand genommen werden und auf mögliche Angebote hingewiesen werden, auch wenn die zunächst mal nicht so männeraffin vielleicht rüberkommen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Aber das Wichtigste ist zu wissen, wo gibt es denn überhaupt Angebote für Männer? Also in Deutschland gibt es ein sogenanntes Männerberatungsnetz. Das ist auch in dem deutschsprachigen Raum insgesamt verankert. Da kann man über eine Umgebungssuche beispielsweise herausfinden, welche Beratungsstellen sprechen denn gezielt Männer an. Und mein Ansatz sozusagen für die Alltagspraxis ist, ist immer gut, wenn ich als Betroffener jemand kenne, der jemand kennt, der mir dann hilft. Also sozusagen eine Vermittlung von Hilfsangeboten, von Informationen auch über mehrere Ecken. Das heißt, alle müssten sich auch als Privatperson ein bisschen kundig machen. Wie sieht es denn aus bei Männern mit psychosozialen Belastungen, bei Depressionen? Sie ein bisschen kundig machen, wo finden Männer denn adäquate Angebote, Beratungs- und Hilfsangebote? Und wenn immer mehr Menschen darüber Bescheid wissen, dann finde ich auch, wenn in meinem Bekanntenkreis oder wenn ich persönlich betroffen bin, dann ist die Chance, dass jemand da ist, der mir weiterhelfen kann, der mich vermitteln kann, die steigt. Also insgesamt eine höhere Sensibilität bei allen führt natürlich auch dazu, dass im Einzelfall mir besser geholfen werden kann.
Wie lief der Warnstreik am letzten Freitag ab? Wie war die Beteiligung?
Ja, bis auf das Wetter, was kalt und nass war, ist der toll gelaufen. Wir haben circa 100 Leute aufgerufen, waren knapp 100 Leute beim Warnstreik, allesamt Busfahrer. Der Busverkehr in der Ortenau ist gestanden von morgens 5 Uhr bis 10 Uhr. Und wir hatten eine tolle Stimmung beim Streik, viele gute Gespräche und auch die klaren Signale der Busfahrer, die 3% reichen nicht.
Wie sind denn die Arbeits- und Lohnbedingungen bei der SWEG in der Ortenau?
Ja, die Arbeits- und Lohnbedingungen sind ordentlich. Da gibt es auch Fahrer, die über Jahrzehnte arbeiten. Was die Fahrer drückt, ist natürlich die schwierige Situation bei der Pandemie. Sie wissen ja, Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr. Das sind praktisch die Fahrer, diejenigen, die dafür sorgen müssen, dass die auch eingehalten wird. Dann drückt sie natürlich, dass der Stress immer größer wird, dass sie über immer engere Takte fahren müssen. Und Sie können sich denken, gerade morgens im Schulverkehr ist Busfahren nicht immer nur ein Vergnügen, wenn Sie 45 quengelige Kinder und Jugendliche im Bus haben. Also es ist schon ein schwerer Job. Ich habe mit vielen gesprochen und die arbeiten schon hart, das muss man schon sagen. Und das alles für 2.800 Euro brutto als Full-Zeitfahrer im Monat. Da können Sie sich denken, was da je nach Steuerklasse dann nachher hinten rauskommt.
Ein Problem bei den Busfahrern ist oftmals, dass Pausen nicht adäquat bezahlt werden. Wie ist da der Stand der Dinge bei der SWEG?
Das ist im Linienverkehr nicht das große Problem. Im Linienverkehr ist das große Problem, dass Takte manchmal so eng sind, dass man kaum Zeit hat, persönliche Bedürfnisse zu befriedigen, mal aufs Klo zu gehen. Können Sie sich ja vorstellen, nicht an jeder Haltestelle gibt es die Möglichkeit zu sagen, ich gehe aufs Klo und so weiter. Das sind die Belastungen im Linienverkehr. Das ist sicher im Fernverkehr und im Ferienverkehr eine andere Situation.
Wie steht es denn mit dem Organisierungsgrad in dem Bereich?
Ja, wir sind auf jeden Fall kampfbereit, weil wenn man überlegt, dass weit über 99% der Fahrer da mitgemacht haben, dann sieht man, dass wir da kampfstark sind, dass wir da gut organisiert sind. Wir haben mit vielen Fahrern auch gesprochen, sind viele Fahrer auch Neumitglied in Verdi geworden, weil sie den Kampf unterstützen wollen. Und also von daher gesehen sind wir insgesamt zufrieden.
Stichwort Kampf. Verdi fordert eine 7%ige Lohnerhöhung. Ist das angesichts der derzeitigen Inflation, zuletzt wurde von 7,3% berichtet, ist diese Lohnerhöhung nicht viel zu gering, gerade angesichts dessen, dass bei den Kommunen die Gewerbesteuereinnahmen zuletzt ja noch gesprudelt sind?
Also ich glaube nicht, dass die Forderung zu gering ist. Wenn die Fahrer 7% kriegen, sind die hochzufrieden. Sie sehen ja, dass wir in den Verhandlungen bei 3% scheitern. Ja.
Und müsste man aber von Gewerkschaftsseite angesichts dieser rasanten Inflation nicht mehr Druck machen auf deutlich höhere Lohnabschlüsse?
Natürlich, 7% ist auch keine niedrige Forderung. Das Problem ist, dass die Inflation uns überholt. Wir haben 3 Verhandlungsrunden, wir haben vor Tarifrunden immer einen Vorlauf. Da tagen Tarifkommissionen, da überlegt man, wie muss die Forderung aussehen. Und diese extrem hohen 7,5, wie wir sie jetzt im Januar hatten, hatten wir ja im letzten Jahr nicht. Aber es gibt da Nachholbedarf und wir müssen da dran. Und wir spüren auch an der Wohnbeteiligung der dort Beschäftigten, dass dann Abschluss mit 3% nicht reicht. Und ich sage jetzt mal 7%, wenn uns das die Arbeitgeber morgen anbieten, haben sie einen Tarifabschluss.
Dann abschließend, wie wird sich die Tarifauseinandersetzung weiterentwickeln? Wann sind weitere Verhandlungen, eventuell weitere Warnstreiks geplant?
Also nach Ostern sind weitere Verhandlungen geplant, eventuell auch weitere Warnstreiks. Sie sind mir nicht böse, wenn ich Ihnen jetzt nicht konkret sage, wo der nächste Warnstreik ist. Das soll auch ein gewisser Überraschungseffekt sein. Ich kann Ihnen sagen, aber ich kann Ihnen sicher sagen, wir sind da in Planungen und das wird nach Ostern weitergehen.
Das sagt Franz Xaver Feist von der Gewerkschaft Verdi. Wir haben mit ihm über die Tarifauseinandersetzung zwischen Verdi und dem Arbeitgeberverband Deutsche Eisenbahn gesprochen. Am letzten Freitag fand in der Ortenau zum Beispiel ein Warnstreik bei der SWEG statt.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 14. April 2022, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg, durch Konrad.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.